auch dieses Zugeständnis, also wir sind alle nicht perfekt. Ich würde sagen, ich setze mich seit über 35 Jahren mit dem Thema Geschlecht auseinander und trotzdem bin ich auch von Geschlechterklischees geleitet. Und da auch so eine Offenheit zu haben, zu sagen, ja, das, so bin ich sozialisiert, so ist die jahrelang gewachsene Unternehmenskultur, aber wir möchten uns auf den Weg machen.
Ihr hört Miguel Diaz von der Initiative Klischeefrei, mit dem wir heute darüber sprechen, wie wir Geschlechterklischees aufbrechen können.
Berufsweltenbummler, der Podcast des Karriere- und Nachwuchsportals Berufswelten Energie und Wasser mit Wiebke Hillen und Annalena Fritsch.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Was wäre, wenn es keine Geschlechterklischees gäbe? Wenn jede und jeder sich frei für einen Beruf oder ein Studium entscheiden würde? Dass diese Vorstellung wahr werden kann, dafür setzt sich die Initiative Klischeefrei ein und bietet zahlreiche Beratungsangebote schon ab der frühen Kindheit. Wiebke, was kannst du zu unserem Gast erzählen?
Miguel Diaz beschäftigt sich schon seit Jahren mit Geschlechterklischees und vor allem damit, wie man diese aufbrechen kann. Nach verschiedenen Ausbildungen im technischen Bereich und einem Soziologiestudium leitet er heute die Servicestelle der Initiative Klischeefrei im Kompetenzzentrum Technik, Diversity und Chancengleichheit in Bielefeld. Herr Diaz, zum Einstieg habe ich Ihnen eine persönliche Frage mitgebracht. Wurden Sie bei Ihrer Berufswahl von Rollenklischees beeinflusst?
Oh ja, sehr sogar. Ich habe tatsächlich verschiedene Ausbildungsberufe gelernt. Ich habe einmal eine duale Ausbildung gemacht, nämlich als Beton- und Stahlbetonbauer. Und da glaube ich, dass ganz stark so ein bestimmtes Männlichkeitsbild, was ich damit verbunden habe, im Vordergrund stand. Danach habe ich noch eine technische Ausbildung gemacht, Vermessungstechnik. Da war es schon ein bisschen abgeschwächter, glaube ich. Da war nicht mehr so sehr die Darstellung von Geschlecht im Mittelpunkt. Aber ich glaube, auch da hat das so ein bisschen reingewirkt. Und dann später eine akademische Ausbildung, sprich ein Soziologiestudium. Und ich glaube, da war ich dann doch recht frei und hatte mich vorab auch schon mit Themen wie Geschlechterforschung befasst. Und glaube, dass das dann Studiengang war, wo ich gedacht habe, den muss ich machen, wie Maschinenbau oder Informatik, weil ich da ein bestimmtes Männlichkeitsbild auch zelebrieren kann.
Das ist eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, denn es gibt ja diese verschiedenen Klischees oder es gibt die Männerberufe in Anführungszeichen und Frauenberufe auch in Anführungszeichen. Da sind einfach die Klischees. Männer machen eher diese handwerklich-technischen Berufe, Frauen gehen eher in die Pflege. Warum schließen Jugendliche aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit bestimmte Berufe für sich aus?
Ja, also ich glaube zum einen, es sind ja nicht nur die Jugendlichen, wir Erwachsenen machen es natürlich genauso und leben es ihnen so vor. Und ich glaube, Jugendliche ahmen es dann eher dementsprechend nach. Aber letztendlich, glaube ich, geht es immer auch ein Stückchen weiter darum, zu bedenken, dass Geschlecht oft ja viel weniger das ist, was wir haben, als vielmehr das, was wir tun. Also das heißt, es ist irgendwie auch ein Tätigkeitsprozess. Wir stellen Geschlecht dar. Und das machen natürlich männliche und weibliche Jugendliche genauso. Und es ist bei der Geschlechterdarstellung natürlich immer was anderes, wenn ich als Junge zum Beispiel hingehe und einen Beruf, der eher weiblich konnotiert ist, wähle, dann hinterfragt das ja sozusagen ein Stückchen weit meine Geschlechtszugehörigkeit. Und für die Mädchen gilt letztendlich das Gleiche. Und das ist natürlich was ganz Zentrales bei der Berufswahl. Also das heißt, dass das eigentlich erstmal der zentrale Einflussfaktor dafür ist, in welche Bereiche gehe ich rein. Natürlich kommen noch Schulabschlüsse, also welche Grundvoraussetzungen bringe ich für eine Ausbildung mit hinzu. Aber ich glaube, überlagert wird erstmal alles tatsächlich von dieser Geschlechtszugehörigkeit.
Wenn wir uns die Überlagerung dann im Prinzip mal angucken, was ist denn der Vorteil, wenn diese Überlagerung nicht stattfindet, also eine Berufs- und Studienwahl frei von Rollenbildern entsteht?
Na, ich glaube vor allen Dingen erstmal auf der persönlichen Ebene hat es natürlich viele Vorteile, weil ich damit einfach viel mehr Berufe zur Auswahl habe. Wenn wir einen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass ein Großteil der Berufe, man sagt ungefähr 2/3 aller Berufe, werden halt einseitig von Männern dominiert, 1/4 überwiegend von Frauen und etwa nur jeder 10. Beruf weist ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis aus. Und das heißt, dass man natürlich, also die Männer nehmen sich damit ein Viertel der Berufe, die sie wählen könnten, noch zusätzlich. Und bei den Frauen ist es natürlich noch viel dramatischer. Da sind es dann fast zwei Drittel der Berufe, die sie aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit ausschließen. Und das kennen wir ja auch von den Zukunftstagen Girls Day und Boys Day, die ja einmal im Jahr schon seit über zwei Jahrzehnten stattfinden, dass da die Mädchen dann natürlich wahnsinnig viele Berufe zur Auswahl haben, in denen sie sich mal für einen Tag zumindest ausprobieren können, während die Jungen natürlich aufgrund der Verteilung, wie wir sie im Augenblick auf dem Arbeitsmarkt haben, natürlich ein viel kleineres Spektrum immer an Berufen haben. Das wird oft in diesem Kontext bemängelt und dann sage ich immer ganz gerne, naja, es ist für einen Tag mal eine Beschränkung. Die anderen 364 Tage im Jahr haben die Mädchen da das Nachsehen da drin. Also das heißt erstmal kurzum, es ist natürlich weitet es die beruflichen Optionen erstmal aus für alle Jugendlichen. Das ist so der erste Vorteil, den es, glaube ich, gibt. Und Jugendliche können dabei natürlich dann viel mehr ihren Talenten, ihren tatsächlichen Interessen folgen, wenn sie eine Berufswahl so gestalten, dass sie frei von Geschlechterklischees ist, weil sie nicht das Gefühl haben, als Junge muss ich ins Handwerk gehen. Ich arbeite zwar auch gerne mit Menschen, helfe gerne Menschen und habe eher so eine soziale Ader, aber als Junge darf ich das ja nicht, oder Mädchen dann umgekehrt, denen dann sozusagen auch ihre Weiblichkeit abgesprochen wird. Das kennen wir ja, diese Begrifflichkeit des Mann-Vibes im Baugewerbe oder auch im Handwerk, natürlich jetzt den Friseurberuf dann nochmal außen vor gelassen. Und das ist, glaube ich, dann ein Vorteil, den natürlich alle davon haben, weil sie ihre Interessen und ihre Talente tatsächlich realisieren können. Das ist so die eine Seite, das Persönliche. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch den Arbeitsmarkt, der natürlich darauf angewiesen ist, dass alle junge Menschen ihre Talente, natürlich immer unter Berücksichtigung auch bestimmter Lebensentwürfe, die alle haben, halt bestmöglich realisieren können. Damit stehen im Arbeitsmarkt dann natürlich auch Fachkräfte zur Verfügung, die für einen bestimmten Beruf tatsächlich auch sich engagieren, dafür brennen sozusagen. Und wir wissen aus der Forschung ja auch, dass zum einen Berufe, die eine besonders hohe Geschlechterkonzentration haben, sind diejenigen Berufe, die auch einen besonders hohen Fachkräftemangel immer aufweisen. Und wir wissen aus der Forschung auch, dass heterogene Teams, und dazu gehört natürlich auch eine Geschlechtervielfalt, viel mehr Innovationspotenzial haben als homogene Teams. Ich gebe mir aber gern das Beispiel an, die Entwicklung des ersten Airbags, reines Männerteam, den ihn entwickelt hat. Die haben dann beim Testen festgestellt, dass der Airbag so tief angebracht war, dass schwangere Frauen dabei ihr Baby zumindest gefährdet, vielleicht sogar verloren hätten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn da im Entwicklungsteam auch Frauen dabei gewesen wären, dass dieser Fehler nicht unterlaufen wäre. Das heißt, man hätte sich einige Entwicklungsschleifen darin sparen können. Es ist also eine Win-Win-Situation letztendlich für beide Seiten.
Jetzt ist der Girls Day oder auch der Boys Day ja schon mal ein guter Weg, eine gute Methode, um eben in andere Berufe hineinzuschnuppern. Gibt es denn noch weitere Methoden, um Rollenklischees eben nicht mehr zu verfolgen?
Es werden natürlich sehr hohe Erwartungen immer in diesen einen Tag gesetzt. Und da sage ich immer ganz gerne, ja, das ist ein wichtiger Tag und beide Tage werden auch, also sowohl der Boys Day als auch der Girls Day wurden und werden ja evaluiert. Und da stellen wir erstaunlicherweise dann doch fest, dass es häufig Jugendliche sagen, der Tag hat mir viel gebracht, hat mir berufliche neue Optionen aufgezeigt oder auch, jetzt habe ich Berufe kennengelernt, die ich auf keinen Fall machen möchte. Auch zu wissen, was man nicht möchte, ist ja ein Gewinn bei der Berufswahl. Also da ist das natürlich schon toll, dass es diese Tage gibt. Und je häufiger Jugendliche daran teilnehmen, desto mehr Erfahrung können sie auch sammeln. Aber es braucht natürlich noch viel, viel mehr. Und da kommt natürlich dann auch ein Stückchen weit die Initiative Klischeefrei ins Spiel. Girls Day, Boys Day fangen ja ab der fünften Klasse an. Das ist gut und wichtig, aber Geschlechterklischees werden natürlich schon viel früher an uns herangetragen. Und deswegen beginnen wir halt tatsächlich bei der Initiative Klischeefrei schon im Elementarbereich. Das heißt also in der frühen Bildung, in der Kita, gehen dann weiter über Grundschule, weiterführende Schulen, Berufsberatung, Hochschulen bis zu hin zu den Unternehmen, die wir alle für dieses Thema fit machen wollen. Wenn wir die Segregation auf dem Arbeitsmarkt in Bezug auf Geschlecht überwinden wollen, dann wird es nur gelingen, wenn wir dem natürlich auch mehr Aufmerksamkeit schenken, diesem Thema, und frühzeitig und auch dauerhafter uns damit auseinandersetzen.
Und Sie haben es gerade schon gesagt, dafür ist auch die Initiative Klischeefrei da. Sie setzen sich dafür ein, eben Geschlechterklischees, Rollenbilder ja kleiner zu machen, im besten Falle abzuschaffen sozusagen. Was hat denn den Ausschlag gegeben, die Initiative zu gründen? Gab es da so einen Punkt, einen Schmerzpunkt, dass es dazu kam, zu sagen, wir brauchen jetzt eine Initiative, die sich um diese Themen kümmert?
Naja, Hintergrund ist natürlich, dass der Druck auf dem Arbeitsmarkt enorm zugenommen hat. Die Wirtschaft braucht Fachkräfte und obwohl wir ja auf der einen Seite eine hohe Zahl an Erwerbslosen haben, haben wir auf der anderen Seite einen hohen Fachkräftemangel. Und da muss man natürlich gucken, dass es da zu weniger Passungsproblematiken kommt. Aber den Startschuss hat natürlich tatsächlich ein Koalitionsvertrag der damaligen CDU-CSU-SPD-Bundesregierung gegeben. Die hat explizit auf eine geschlechtersensible Berufswahl hingewiesen haben, dass die sich in Deutschland etablieren soll. Das war dann ein Startschuss erstmal für ein Expertinnengremium, das dann über mehrere Jahre auch sich dem Thema gewidmet hat, nochmal eruiert hat, wie sieht es eigentlich auf dem Arbeitsmarkt aus? Ist er wirklich so stark nach Geschlecht segregiert? Welche Problematiken bringt das mit sich? Und welche Wege könnten da rausführen? Und das war letztendlich dann auch der Startschuss für die Initiative Klischeefrei.
Wie machen Sie dann ganz konkret auf Geschlechterklischees aufmerksam? Halten Sie da praktisch uns, der Gesellschaft, einen Spiegel vor oder wie machen Sie das?
Naja, uns, wir sind natürlich alle involviert in das Geschlechterverhältnis, mal mehr, mal weniger. Und uns ist natürlich wichtig, erstmal allen auch ein Stückchen weit für die Thematik die Augen zu öffnen und deutlich zu machen, dass es sozusagen nicht naturgegeben ist, dass sich beide Geschlechter, wir bleiben mal in diesem Dualismus, dass beide Geschlechter so unterschiedliche Wege oft auf dem Arbeitsmarkt gehen, sondern dass es etwas mit kulturellen Setzungen zu tun hat. Und wir wissen ja alle auch, die Kultur, die wir heute haben, ist schon eine andere als die, die wir vor 10 Jahren hatten und allemal eine andere wie vor 100 Jahren. Und das heißt also, Kultur ist nie in Stein gemeißelt, sondern verändert sich permanent, also ist immer im Fluss. Und das betrifft natürlich auch Berufe. Und deswegen ist uns immer wichtig, deutlich zu machen, dass die Berufe nicht von Natur aus letztendlich eher Männer oder Frauen nahegelegt werden, sondern weil wir sagen, Pflege, Erziehung, Bildung, das ist eher was, was Frauen gut können. Und alles, was mit Handwerk, Technik, Bauen, Konstruieren und so weiter und so fort zu tun hat, sind Berufe, die dann eher für Männer gedacht sind. Interessant ist immer, wenn man das mal kulturvergleichend betrachtet, Geschlechterklischees, wie wir sie hier in Mitteleuropa haben, können sich schon gravierend von denen unterscheiden, die wir im arabischen, asiatischen Raum haben. Aber manchmal auch schon, braucht man nur in Nachbarländer zu schauen und sieht, da ist es dann auch schon ein Stückchen weit anders. Das sieht man in der Geschlechterkonzentration in bestimmten Berufen und welche Vorstellungen da überwiegend von Männlichkeit und Weiblichkeit vorherrschen. Interessant ist natürlich auch, wenn man mal schaut, wie war denn bestimmte Berufe, wie waren da die Geschlechterverteilungen in früheren Zeiten, also wenn man sozusagen den historischen Blick da anlegt. Und auch da kann man dann relativ schnell feststellen, Programmieren ist so ein schönes Beispiel. Früher ein Beruf, der überwiegend von Frauen ausgeübt worden ist. Heute suchen wir sie verzweifelt in diesem Bereich. Die Medizin ist ein schönes Beispiel, wo man dann sieht, es war mal ein Beruf mit einem sehr hohen Frauenanteil im Mittelalter. Er wechselt dann im Zuge der Akademisierung, wird es ein Beruf, wo Frauen, weil sie keinen Zugang zu Universitäten hat, natürlich auch ausgeschlossen worden sind. Und das sind immer so Hinweise darauf, dass sowas sehr im Wandel ist, sehr im Wechsel ist und deswegen also immer veränderbar ist. Und unser Ziel sollte es natürlich sein, aus meiner Perspektive, nicht, dass nicht auch Jungs, beispielsweise Kfz-Mechatroniker oder vielleicht für ihren Bereich dann Anlagenmechaniker oder sonst was werden sollen. Das dürfen sie natürlich. Aber wenn wir natürlich so hohe Zahlen da drin haben, dann wird es Problematik. Da fehlt uns einfach auch eine andere Perspektive. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig anzustreben, dass die Berufe viel, viel mehr durchmischt werden. Und dafür versuchen wir halt auch einiges dann in die Wege zu leiten.
Bei der Initiative Klischeefrei bieten Sie ja Angebote schon ab der frühen Kindheit an. Sie haben es eben schon erwähnt. Wir wollen uns heute so auf das Alter ab der Berufsorientierung konzentrieren, also so Ausbildung, Studium und die ersten Jahre im Job hinein. Welche Angebote bieten Sie hier im Bereich Berufsorientierung?
Ja, also wenn natürlich Menschen sich schon in einer Ausbildung befinden, dann ist ja die Berufswahl letztendlich schon ein Stückchen weit abgeschlossen. Was wir aber versuchen natürlich dann gerade auch, das heißt also, wir müssen schon in diesen Punkt reingehen, wie ist die Berufsberatung? Da haben wir ein interessantes E-Learning-Tool für Berufsberatende zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit entwickelt, die also da schon auch nochmal versucht, dass junge Menschen tatsächlich die Potenziale, die sie haben, dass sie auch wirklich sich nachher ihren Berufswahl auch widerspiegeln. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich Unternehmen, die offen dafür sind, dann dementsprechend, wenn Berufe einen geringen Frauenanteil haben, die also eine Kultur etabliert haben, ein Personalmanagement etabliert haben, was auch Frauen anspricht, wo sich auch Frauen drin wohlfühlen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, das gilt natürlich für Berufe mit einem geringen Männeranteil genauso, dass da natürlich auch ein Klima geschaffen werden muss, wo sich Männer drin wohlfühlen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt da auch möglichst dann in der Pflege nebenbei noch ein Raum für Fitness und Gewichte heben oder sonst was ist, sondern dass sozusagen ein Klima geschaffen wird, wo sich alle drin wohlfühlen. Ich sage immer ganz gerne, gerade Berufe, die einen hohen Männeranteil aufweisen, wenn sich da die Kultur so verändert, dass sie auch Frauen anspricht, dann profitieren da gleichzeitig auch Männer von. Und da weiß ich auch, wovon ich spreche. Ich, wie gesagt, ich komme selber aus dem Baugewerbe, habe da gut wie auch schlechte Erfahrungen natürlich gemacht. Wobei ich sagen muss, dass die Schlechten an manchen Punkten überwogen haben, weil es ein Bereich ist, der, es ist natürlich auch schon einige Jahrzehnte her, der noch von einem sehr starren Männlichkeitsbild geprägt war und der für mich dann dazu geführt hat, dass ich nach der Ausbildung zwar noch als Geselle eine Weile gearbeitet habe, aber da auch schon klar hatte, da will ich mich umorientieren. Nicht, weil mir der Beruf keinen Spaß machte, sondern weil diese männlich geprägte Kultur, die davor herrscht, weil die mich eher abgeschreckt hat. Und da müssen Unternehmen natürlich ein Stückchen weit sich wandeln, offener werden. Und da sind natürlich gerade große Unternehmen schon auf einem guten Weg. Und jetzt müssen wir gucken, dass das so in die Breite geht, dass man her sagen kann, eigentlich alle, die Arbeitsplätze anbieten, die Ausbildungsplätze anbieten, sind so offen, dass sie dann auch dementsprechend für Männer und Frauen gleichermaßen attraktiv sind.
Was ich ganz spannend finde, beziehungsweise ist das auch etwas, was wir in unseren Erfahrungsberichten oft wiedergespiegelt bekommen, wenn dann zum Beispiel ein Auszubildender über seinen Beruf, über seinen Arbeitsalltag berichtet und der vielleicht jetzt gerade auf einer Baustelle stattfindet, dass dann natürlich da auch ja gesagt wird, mir gefällt, dass der Ton etwas rauer ist oder man muss damit klarkommen, dass der Ton rauer ist. Und das ist natürlich auch etwas, was sich über die Jahre hin so entwickelt hat. Also man muss ja nicht unbedingt damit klarkommen, dass der Ton rau ist. Der hat sich einfach so etabliert und es ist ja dann auch nicht verkehrt, wenn einem das gefällt. Aber es ist jetzt auch nicht die Muss-Vorstellung von einem Beruf, okay, hier geht's rau zu. Deswegen ist das so, das nehme ich so hin, sondern es kann ja auch ein anderer Ton herrschen.
Also ich glaube, wie bei allen Sachen, es herrscht halt über eine große Vielfalt. Die gibt es, also bei diesem ganzen Thema, wenn man über Geschlecht sprechen, da gibt es ja häufig ein Stückchen weit auch den Vorwurf, naja, wir würden Gleichmacherei zwischen Frauen und Männern betreiben. Und Frauen und Männer seien doch nun mal unterschiedlich. Und da gebe ich immer ganz gerne den Hinweis, dass ich da ganz d'accord mit bin. Auf jeden Fall unterscheiden sich Frauen und Männer, aber Männer und Männer halt auch und Frauen halt auch. Und genau diese Vielfalt, also man kann natürlich sagen, wenn ich Leute, die eher einen rauen Umgangston lieben, wenn ich nur die haben will, dann werde ich die natürlich mit so einer Unternehmenskultur auch eher ansprechen. Ich glaube aber, das sind die wenigsten. Also das sind meine Erfahrungen. Ich glaube, dass die Menschen alle ganz gern haben, wenn auch nett und freundlich miteinander umgegangen wird. Und das heißt jetzt nicht, dass man alles in Watte packen muss. Da ist oft auch keine Zeit zu. Manchmal muss man natürlich sagen, jetzt hier zack, zack, das muss laufen.
Absolut.
Darum geht's nicht. Und ich muss nicht erst einen Antrag stellen mit möglichst freundlichen Worten, damit irgendeine Aufgabe erledigt wird. Das geht natürlich auch nicht. Aber ich glaube, so ein Stückchen weiter mehr Offenheit zu haben und zu gucken, die Belegschaft ist oft vielfältig. Und wie kann ich genau diese Vielfalt, wie kann ich Unternehmenskultur so oder so gestalten, dass sich da drin auch alle tatsächlich wohlfühlen? Und dazu braucht es, glaube ich, Räume, wo man auch die bisherige Kultur kritisch reflektiert, das, was gut ist, natürlich beibehält und was noch nicht so gut ist, dann auch dementsprechend am besten gemeinsam mit der Belegschaft dann auch sich da Gedanken drüber macht, wie können wir das verändern, sodass es für alle gut ist.
Unterstützen Sie da bei diesem Wandel auch Unternehmen, da also das Unternehmen auf Sie zukommen oder Sie auf Unternehmen zugehen bei Veranstaltungen zum Beispiel, den Vortrag halten oder über die Initiative informieren, dass Sie dann auch anbieten, im Unternehmen direkt vor Ort bei diesem Kulturwandel zu unterstützen? Oder wie sind Sie da aktiv?
Ja, also das können wir natürlich nicht in dem Maße machen, wie es eigentlich notwendig wäre. Also wir sind auch nur eine kleine Initiative, wenn auch bundesweit. Aber tatsächlich, wir haben ja neben den vielen Dingen, die wir sozusagen direkt für die Praxis anbieten, haben wir auch ein großes Netzwerk aufgebaut mit mittlerweile über 700 Partnerorganisationen. Und da sind sehr viele Unternehmen dabei. Es ist sogar der Hauptteil, sind Unternehmen. Und die beraten wir natürlich auch. Also wie können Sie eine Unternehmenskultur so gestalten, dass sich alle da drin wohlfühlen, dass sie alle anspricht? Und da reicht es halt nicht aus, überall ein Innen dran zu hängen, sondern das ist natürlich auch wichtig. Ich sage mal ganz gerne, ne, wer Informatikerinnen haben möchte, der sollte auch dementsprechend die Stelle ausschreiben. Also sprich, eine Doppelnennung zumindest machen. Und da gibt es wunderbare Hinweise auf unserer Seite, wie man sowas ganz gut gestalten kann. Aber für unsere Partnerunternehmen machen wir tatsächlich auch Beratungsangebote. Das heißt, wir sind im direkten Gespräch, im direkten Dialog mit denen und unterstützen sie da drin. Wie können sie das verändern? Aber das sei an der Stelle auch schon ein kleiner Hinweis gegeben. Ich habe es ja eben schon mit dem E-Learning-Tool für Berufsberatende gesagt. Das Gleiche planen wir auch für Unternehmen anzubieten. Das heißt, wie kann eine Personalgewinnung so ausgestaltet sein, dass sich alle Geschlechter gleichermaßen drin angesprochen fühlen? Wie kann Kulturwandel so gestaltet werden, dass sich alle darin wohlfühlen? Wie kann die Produktion so gestaltet werden, dass sie klischeefrei ist und so weiter und so fort? Und das ist dann natürlich ein E-Learning-Tool, wo wir sicher sind, dass das viel von Unternehmen noch angefragt wird. Aber wie gesagt, das ist noch im Entstehungsprozess. Und aber ich bin mir sicher, wenn wir es veröffentlichen, dass es dann auch einen großen Run drauf gibt.
Können Sie konkrete Beispiele nennen, wie sich dann die Unterstützung niederschlägt, die Sie jetzt schon mit Partnerunternehmen vereinbart haben? Also wie kann man sich das vorstellen?
Das sind von Webseiten, die uns zugeschickt werden, die Bitte, ob wir die noch mal uns anschauen können, ob die klischeefrei sind. Das sind Stellenausschreibungen, Unternehmenstexte und so weiter und so fort, wo wir dann drüber schauen und gucken, wie klischeefrei sind die eigentlich. Und wie gesagt, da geht es nicht nur darum, sind alle Geschlechter abgebildet, sondern manchmal geht es auch darum, in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zueinander. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und deswegen haben wir immer einen besonderen Blick auf klischeefreie Bilder. Da geht es natürlich auch darum, spiegeln sie Hierarchien wieder, ist die Kameraführung und so weiter und so fort. Das sind dann alles Sachen, wo wir dann Unternehmen Hinweise geben, wie man es noch besser machen kann. Aber man muss schon sagen, viele Unternehmen sind da wirklich auf einem guten Weg und ich glaube, dass man einfach schauen muss, dass diese Kette, die wir aufgespannt haben, also von der frühen Bildung über Schule, Berufsberatung, Hochschulen bis zu den Unternehmen, dass das nachher alles ineinander greift und ich glaube, dass wir dann hoffentlich auch in ein paar Jahren, wahrscheinlich eher ein paar Jahrzehnten auch an einem anderen Punkt sind, als wir heute sind und alle auch wirklich ihre Berufe finden, die zu ihnen passen.
Wir wollen noch ein bisschen konkreter auf unsere Branchen, also die Energie- und Wasserwirtschaft, eingehen. Und da ist es ja eben genau so, dass eben in den gewerblich-technischen Berufen die Geschlechterklischees weiterhin sehr präsent sind. Ja, mal so von der Leber weggesprochen. Wie kann man diese denn aufbrechen?
Ja, es ist natürlich jetzt nicht einfach, dass man sagt, Formel XY und schon ändert sich das, sondern es ist ein langer Prozess, wo nicht nur Ihre Branche die Stellschrauben drin drehen kann, sondern es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Ich war natürlich so frei, mich auch mal auf Ihrer Seite ein bisschen umzuschauen und schon zu schauen, welche Bilder verwenden wir eigentlich? Welches Image tragen wir eigentlich in die Außenwelt? Und ist das ein Image, was eher Männer anspricht oder ist es eher ein Image, was Männer und Frauen gleichermaßen anspricht? Welche Farben verwenden wir? Also ist das eher alles dunkel gehalten? Wenn da nur Tätigkeiten beschrieben, die besondere Kraftanstrengungen bedarfen? Oder wie sind Stellenausschreibungen? Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Es gibt so bestimmte Wörter, die halt eher Männer ansprechen. Wenn es darum geht, sind sie durchsetzungsstark und so weiter und so fort, dann sind das oft schon Sachen, das schreckt Frauen ab und andere Begrifflichkeiten, die dann wiederum eher, wenn sie weich sind, die dann eher Männer abschrecken. Und da halt eine ausgewogene Sprache zu finden, ich glaube, das ist erstmal ein wichtiges Unterfangen und natürlich auch die Berufsbezeichnungen so wählen, dass sie nicht einseitig männlich konnotiert sind. Das ist ja das Schöne in Deutschland. Die deutsche Sprache bietet ja eine wahnsinnig tolle Ausdifferenzierung. Und ich habe oft das Gefühl, wir nutzen die gar nicht so, obwohl sie uns zur Verfügung steht. Und da einfach nochmal so dieser Tipp, das einfach auch nochmal stärker in den Blick zu nehmen. Und wer Frauen genauso wie Männer haben will, sollte das dann auch dementsprechend im Image der Berufe, und da stehen sie natürlich dann auch für, dass sich das dementsprechend dann auch da gut drin widerspiegelt.
Jetzt haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt, um mal ein paar Zahlen herauszusuchen. Denn, Wiebke hat es gerade schon angesprochen, die technischen Berufe sind bei Frauen, wenn man Zahlen sich anguckt, nicht besonders beliebt. Aber wir haben trotzdem festgestellt, es gibt Unterschiede. Also in Anführungszeichen Büroberufe, wie vielleicht BauzeichnerInnen oder GeomatikerInnen, VermessungstechnikerInnen, da ist der Frauenanteil wesentlich höher als bei den handwerklichen Berufen wie der Anlagenmechaniker oder die Fachkraft für Wasserversorgungstechnik oder jetzt im neueren Jargon UmwelttechnologInnen für Wasserversorgung. Da ist der Frauenanteil noch deutlich geringer als eben in Berufen, wo vielleicht der Wechsel zwischen drinnen und draußen eher mit Fokus auf dem Innenarbeitsbereich liegt.
Ja, also ich glaube, es hat natürlich auch immer ein Stückchen weit mit einem Image von einem Beruf zu tun. Vermessungstechnik, da hat man erstmal das Gefühl, es bedarf nicht viel Körperkraft, was so nicht unbedingt stimmen muss. Und trotzdem ist das Image von diesem Beruf, genauso wie gesagt, man ist bei schönem Wetter ist man draußen und bei schlechtem Wetter ist man drin. Ganz so ist es natürlich nicht. Und ich glaube tatsächlich, es gibt auch immer so bestimmte Berufe oder Berufsbezeichnungen, wo man sagen kann, wenn eine bestimmte Endung da ist, dann sind das immer Berufe mit einem hohen Männeranteil. Ich habe es eben schon mal so gesagt, wenn es bauen, konstruieren, führen und so weiter und so, das sind sehr männlich konnotierte Begrifflichkeiten, mit denen wir bestimmte Dinge verbinden. Und schon haben wir das Gefühl, ach, das spricht halt eher einen Mann an und Frauen von sich aus. Also es gibt ja jetzt keine Regulierungsstelle, die sagt, da dürfen sich keine Frauen drauf bewerben, sondern das machen sie ja von sich aus nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass Berufe lernen oder in der Kommunikation über Berufe, dass wir viel mehr dazu übergehen, wie vielfältig eigentlich die Aufgabenbereiche in Berufe sind, in bestimmten Berufen ist. Und es gibt ja keinen Beruf, wo nicht soziale Kompetenzen gefragt werden. Das gibt's ja einfach gar nicht mehr. Und das muss man in manchen Berufen stärker rausstellen. Und in anderen Berufen muss man vielleicht dann eher auch gucken, dass man nicht so sehr das Technische, Handwerkliche, also das, wo auch viele denken, die Körperkraft wird da gebraucht, dass man das nicht so in den Vordergrund stellt. Ich fand das mal ganz interessant. Wir hatten eine Diskussion, wo es darum ging, auch, wie können wir mehr Frauen ins Baugewerbe kriegen? Und da war dann natürlich relativ schnell auch, also eine ganz große Offenheit von allen Seiten, aber auch eine Grenze, wo gesagt worden ist, wir können mit dem Frauenanteil vielleicht bei 20% irgendwann mal landen in ferner Zukunft. Weiter nicht, weil es einfach körperlich zu anstrengend ist. Wie es der Zufall will, war kurz vorher vom DGB eine Studie über körperliche Belastungen in unterschiedlichen Berufsfeldern rausgekommen. Und man halte sich fest, dass in der Pflege beispielsweise die körperliche Anstrengung viel höher ist als im Baugewerbe. Jetzt kommt aber kein Mensch auf die Idee, eine Frau zu fragen, wenn sie sich in Pflegeberufen bewirbt, schaffen sie das denn körperlich? Das heißt, wir haben es wieder mit so Bildern zu tun. Auf der einen Seite vergeschlechtlichen wir ja Berufe und stülpen ihnen ein bestimmtes Muster über. In dem Fall dann, das sind halt, das ist eher für Männer geeignet, weil da muss schwer getragen werden. Und was Sie auch eben sagen, ein rüder Umgangston und so weiter und so fort. Das gibt es auch anders übrigens. Ich kenne auch andere Baufirmen, wo das ganz anders gelaufen ist. Und andererseits dieses in der Pflege, da haben sie nichts mit Technik zu tun. Das stimmt ja auch nicht. Jeder Pflegeberuf, da muss man auch in der Lage sein, ein gewisses technisches Know-how mitzubringen. Und diese Vielfalt, die Berufe, die alle Berufe eigentlich mit sich bringen, ich glaube, die gilt es vielmehr in der Kommunikation nach vorne zu stellen.
Ganz wichtig ist ja an der Stelle auch, Sie haben es vorhin auch schon mal erwähnt, dass man eben keine Angst davor haben sollte, dass der Beruf für Männer unattraktiver wird, nur weil er vielleicht für Frauen attraktiver ist. Denn wenn der Beruf für Frauen attraktiver wird, wird er es in der Regel dann auch für Männer. Also dass alle Geschlechter davon profitieren und wenn das Unternehmen also kommuniziert, stärker Frauen einzubinden, dass das ja nicht heißt, dass keine Männer gewünscht sind, sondern beide gleichermaßen gewünscht sind und es auch für beide geeignet ist.
Genau. Ich glaube, da ist es einfach manchmal wichtig, aber schon zu schauen, was stelle ich jetzt in den Vordergrund? Wenn ich besonders Frauen ansprechen will für einen bestimmten Beruf, dann ist es natürlich auch gut, jetzt nicht mehr keine Bilder von Männern oder so mehr rein, aber eher mehr Frauen dann einzustellen, damit sich Frauen für den Bereich stärker angesprochen fühlen. Genauso für den frühkindlichen Bereich, dann ruhig mal eher Erzieher abzubilden und zu adressieren und anzusprechen. Nicht um die Frauen dann auszuschließen, die fühlen sich häufig ja eh angesprochen, sondern um deutlich zu machen, hier, wir haben jetzt einen ganz besonderen Blick, entweder auf Frauen oder auf Männer, um die dann halt mit ins Boot zu holen. Ich glaube, man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, ich habe das ja eben gesagt, mit diesem die Vielfalt innerhalb der Geschlechtergruppe. Und das verlieren wir, glaube ich, ganz, ganz häufig aus dem Blick. Das hatten wir eben mit dem rüden Umgangston oder so. Das mögen manche Männer mögen es nicht. Und ich kenne das, ich habe viele Jahrzehnte als auch in der jungen Pädagogik gearbeitet, an Schulen, Jungenkurse geleitet. Und da war häufig dann die erste Einladung dazu, die Jungs in meiner Klasse sind alle so wild und es ist so unruhig und bitte können Sie mal kommen und sozusagen wie so ein SEK-Kommando dafür Ruhe sorgen. Ich wusste natürlich direkt, woher der Wind weht und habe das natürlich trotzdem sehr, sehr gerne gemacht. Und dann stellte man fest, in einer Klasse von, wo 15 Jungs drin sind, entsprechen genau diesem Bild des raufenden, lauten, dominanten Jungen, vielleicht 3, 4 Jungs. Der Großteil der Jungs war ganz anders. Und das Dramatische für mich da drin ist, dass der Blick auf die ruhigen, zurückhaltenden Jungs durch diese Lauten völlig versperrt wird. Und das gilt natürlich für Berufe letztendlich oder solche Dinge genauso, dass wir halt lernen müssen, die Vielfalt der Geschlechter in den Blick zu nehmen. Die Vielfalt von Männlichkeiten und Weiblichkeiten. Deswegen verwehre ich mich natürlich immer sehr stark dagegen zu sagen, ach, diese Geschlechterforschung, die wird jetzt so eine Gleichmacherei betreiben oder Ansätze, die das überwinden wollen. Wenn man sagt, nee, genau die das leugnen, die machen eigentlich eine Gleichmacherei, weil sie so tun, kenne ich einen Mann, da kenne ich alle oder kenne ich eine Frau, da kenne ich alle. Und sie verlieren damit aus dem Blick die Vielfalt, die wir natürlich in den jeweiligen Gruppen haben.
Absolut. Und das ist ja auch ein Ziel, was wir mit unseren Erfahrungsberichten umsetzen. Also es ist schon so, dass wir natürlich öfter mit männlichen Auszubildenden in Kontakt sind, weil sie eben mehr in diesen Berufen vertreten sind. Und hin und wieder, dann fragen wir natürlich auch explizit an, haben sie denn nicht auch eine weibliche Auszubildende, die Lust hat mitzumachen? Und da ist es aber dann oft der Fall, also haben sie natürlich, aber dann ist vielleicht auch mal das Argument, naja, wir haben hier eine Auszubildende, aber die wurde schon so oft für so vieles verwendet, weil sie dann natürlich als Vorbild oder als Aushängeschild vielmehr verwendet wird, wenn man das jetzt mal so platt sagen möchte. Und da natürlich dann die Lust irgendwann schwindet, okay, ich habe jetzt schon so viel gemacht, ich war jetzt schon so viel irgendwie vielleicht präsent für die eigene Seite und dass dann natürlich auch vielleicht das Interesse sinkt, dann noch weiter zu sein, einfach weil man nicht überall das Aushängeschild sein möchte, weil irgendwann schließt man die Ausbildung ab, verlässt vielleicht auch das Unternehmen und ist dann gar nicht mehr so aktiv und ist aber trotzdem immer noch für dieses Unternehmen das Aushängeschild.
Mhm. Genau, also deswegen ist natürlich umso wichtiger, dass es mehr weiblich Auszubildende in handwerklich-technischen, baugewerblichen Berufen gibt, damit es einfach eine größere Spannbreite an jungen Frauen gibt, die auch gerne für die Tätigkeit, die sie machen, dann auch zur Verfügung stehen. Haben wir übrigens auch auf unserer Seite ganz viele, auch Interviews und Filme, auch auf unserem Instagram-Kanal, YouTube-Kanal. Das sind Hot Takes, haben wir das genannt, auf YouTube, wo junge Frauen und junge Männer aus ihren Berufstätigkeiten berichten. Natürlich immer aus Berufen, wo sie quantitativ die Minderheit darstellen, mit sowas sich nicht verbraucht. Weil das kann ich total gut verstehen, wenn man wenn es eine Anfrage im Unternehmen gibt, bin ich dann immer derjenige, der dafür gerade stehen muss, der sich da in der Öffentlichkeit präsentieren muss. Und dass das auch irgendwann mal zu viel wird, kann ich total gut verstehen. Umso wichtiger ist dann die Aufgabe für die Unternehmen zu gucken, ja, dass sie halt mehr weibliche oder männliche Auszubildende kriegen. Mhm. Und da können wir ins Spiel kommen, indem wir sie daran unterstützen.
Genau, das wäre jetzt auch schon so ein bisschen die Einleitung in unseren letzten Themenblock für heute. Sie haben während unseres Gesprächs schon ganz viele Tipps gegeben, wie Unternehmen eben klischeefrei agieren können, wie man mehr Frauen gewinnen kann, jetzt speziell für unsere Energie- und Wasserbranche. Wir wollen es nochmal so ein bisschen zusammenfassen, um doch mal am Ende einmal kurz und knackig zu sagen, was kann man denn machen, um mehr Frauen zu begeistern, wie kann man in Stellenanzeigen agieren? Deswegen so die erste Frage, Sie haben es vorhin schon gesagt, reicht denn in einer Stellenanzeige einfach MWD dahinter zu schreiben?
Nein, definitiv nicht. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Da muss mehr passieren. Die ganze Stellenausschreibung muss so gestaltet sein, dass sie alle Geschlechter gleichermaßen anspricht. Ich habe es ja erwähnt, dass wir viele Partnerorganisationen haben, die wir alle kostenlos, das ist wohl noch wichtig an der Stelle zu erwähnen, die wir kostenlos beraten. Wir haben natürlich so viele Anfragen, dass wir nicht Unternehmen, die nicht in unserem Netzwerk sind, noch zusätzlich beraten können. Das heißt also, alle, die sich da angesprochen fühlen, gerne an uns wenden, Partnerorganisation werden, es ist kostenlos, man profitiert nur davon, man kann an Workshops teilnehmen, die kostenfrei sind, man kann direkte Beratungsangebote von uns in Anspruch nehmen, ganz zielgenau und dann ist das, wie gesagt, es ist nichts, was von heute auf morgen geht, aber wo wir perspektivisch sicherlich dann auch dementsprechend Erfolge vorweisen können.
Ein sehr schönes Angebot und den Link dazu packen wir natürlich auch gerne in die Shownotes, dass sich dann jeder, der sich jetzt hier angesprochen fühlt, dann auch gerne mal bei Ihnen auf der Seite informieren kann und dann Ihre Angebote in Anspruch nimmt.
Welche Punkte gibt es da vielleicht noch jetzt auch noch über die Sprache hinaus, haben Sie da noch Tipps, wie Unternehmen in puncto Klischeefreiheit agieren können?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, also wie präsentiere ich mich als Unternehmen überhaupt ins Außen? Also man kann so sagen, ein bisschen Mann und Maschine. So, wenn ich das immer in den Vordergrund stelle, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Also die Technik, der Technikwillen, ein bestimmtes Fahrzeug hat besonders viel PS und so weiter und so fort. Das mag ein paar Männer interessieren, mich interessiert es auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt, sondern warum hat diese Maschine so viel PS? Wozu braucht sie die? Also was ist der Nutzen? Und ich glaube, das verkennen wir oft. Wir stellen viel zu wenig den Nutzen von bestimmten Dingen in den Mittelpunkt, sondern eher die Kraft und was es alles leisten kann oder so. Aber nicht, wozu brauchen wir das denn eigentlich? Und ich glaube, das ist immer ein guter Weg, da auch nochmal ein bisschen stärker einen Blick drauf zu werfen, um dann auch dementsprechend nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die das auch nicht interessiert, um die dann halt dementsprechend auch anzusprechen.
Ich glaube, was vielleicht auch ein ganz guter Weg ist, wenn man damit transparent nach außen geht, wenn man vielleicht auch beschreibt, man ist gerade in dem Prozess, man möchte anpassen, man möchte Geschlechterklischees aufbrechen, dass man vielleicht auch diesen Prozess begleitet und vielleicht nicht von vornherein, aber man sagt irgendwann, wir haben so angefangen, jetzt sind wir hier an diesem Punkt und das hat den und den Erfolg gehabt. Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Botschaft nach außen, wenn man nicht von vornherein das perfekt macht, weil das schafft niemand. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber ich glaube, es ist einfach ein Prozess, der sich entwickelt und wenn man das transparent darstellt, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz schöne Botschaft.
Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also auch dieses Zugeständnis, also wir sind alle nicht perfekt. Ich würde sagen, ich setze mich seit über 35 Jahren mit dem Thema Geschlecht auseinander und trotzdem bin ich auch von Geschlechterklischees geleitet. Und da auch so eine Offenheit zu haben, zu sagen, ja, das, so bin ich sozialisiert, so ist die jahrelang gewachsene Unternehmenskultur. Aber wir möchte uns auf den Weg machen. Und wir wissen, das geht nicht von heute auf morgen. Wir wissen, wir werden auch weiterhin da vielleicht den einen oder anderen Fehler drin einbauen oder so. Aber wir sind bereit, uns da zu wandeln und und da möglichst authentisch und transparent sich auf den Weg machen.
Das ist, finde ich, ein wunderschönes Schlusswort, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, um Geschlechterklischees aufzubrechen und Stück für Stück hier immer besser werden, indem wir uns selbst, unser Unternehmen, alles immer hinterfragen und schauen, wie geht es besser. Herr Diaz, vielen Dank für die tollen Einblicke, für Ihre Einschätzung und da sind einige tolle Tipps dabei, einige schöne Hintergründe, die unseren Zuhörenden bestimmt weiterhelfen. Und wenn weitere Unterstützung benötigt wird, haben wir ja schon gesagt, der Link landet in den Shownotes und vielleicht erhalten Sie da dann weitere Anfragen. Und für heute sage ich danke.
Sehr, sehr gerne. Hat mir viel, viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Berufsweltenbummler. Ein Podcast der WVGW Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft mbH für PersonalerInnen und EntscheiderInnen in der Energie- und Wasserwirtschaft.